Herzlich willkommen beim Tiny House Podcast, dem Expertenpodcast für moderne Mikrohäuser. Von und mit Peter L. Pedersen. Wir bringen Ihnen die Vorteile von Minihäusern näher und sprechen mit Fachleuten aller Sparten. Und wir erklären Ihnen, welche baulichen, technischen und rechtlichen Voraussetzungen zu erfüllen sind, damit Ihr Traum vom Tiny House in Erfüllung gehen kann.
Moin moin, verehrte Tiny House Enthusiasten. Wir befassen uns ja nun seit Jahr und Tag mit dem Thema kleinster Häuser von Mikrohäusern, meistens beweglich, aber durchaus als Immobilien nutzbar. Wir haben über baurechtliche Dinge gesprochen, vermietungstechnische Dinge, wir haben über Vermietung, Verpachtung als Immobilie gesprochen und in den letzten 2-3 Jahren auch über die gewerbliche Nutzung, abschreibungsorientiert, insbesondere für Investoren. Dabei sind wir auch bis in das Thema Betriebswohnung hineingegangen, was wir übrigens in der nächsten Folge auch noch einmal intensiv behandeln werden. Aber worüber wir uns eigentlich nie so richtig unterhalten haben, sind Mehrfamilienhäuser, vermietete, verpachtete Häuser. Das ist eigentlich eine Besonderheit, die wir heute ändern wollen. Und nicht, dass wir uns missverstehen, ich möchte nicht über die 30 Quadratmeter Tiny House Wohnung sprechen, die wir dann nochmal vierteln oder achteln oder zwölfteln. Nein, ich möchte heute mit euch und meinem ganz besonderen Gast darüber sprechen, dass Mehrfamilienhäuser genauso steueroptimiert investiert werden können, wie es bei Tiny Houses IAB-orientiert, Stichwort 7G Einkommensteuergesetz, möglich ist. Wir haben uns aber auch regelmäßig über das Thema Autarkie unterhalten und ganz ehrlich, diese Fake News mit Tiny Houses, autark zu leben, ist nichts anderes als eine illegale Wohnsiedlung zu bauen, ansonsten funktioniert es nicht. Jetzt haben wir aber einen im Gespräch, mit dem wir darüber ernsthaft sprechen können. Und dazu darf ich ganz, ganz herzlich den Wolf Probst hier im Interview begrüßen. Moin Wolf.
Ja, moin Peter.
Du, tut mir einen Gefallen. Also ich habe jetzt gerade deine eigene persönliche Website gesehen, wolfprobst.de. Und wenn ich das alles aufliste, dann werde ich wahrscheinlich Stunden später noch nicht fertig sein. Du bist Experte für Energieeffizienz, bist Autor, Solarbotschafter des Landes Baden-Württemberg und professioneller Planetenretter. Andersrum gefragt, was bist du nicht und was machst du sonst so?
Sehr schön. Von daher, ich bin mal froh, dass du nicht in Wikipedia reingeschaut hast, weil das ist noch ein bisschen länger. Nee, also ich bin tatsächlich Energieeffizienzexperte und Sachverständige für Bauphysik. Ich kümmere mich tatsächlich nur um 2 Themen. Also ich kümmere mich um die Energiewende und ich kümmere mich um die Wärmewende. Mehr mache ich nicht. Also das kann man eigentlich so mal grob überschreiben. Das Thema Energiewende mache ich sehr viel im bürgerschaftlichen Engagement. Das heißt also über das Klimaschutzkonzept Stadt Ulm. Also ich bin Bürger von Ulm. Dann natürlich über den Solarpotenzialatlas und über, ich bin Gründungsvorstand von 2 Energiegenossenschaften da dazu. Aber das eigentliche Thema, warum wir hier eben auch zusammen sind, ist das Thema Wärmewende. Ja, und da bin ich eben im Bereich hochgradig energieautarke Holzhäuser unterwegs, um dann eben hier, ja, also Holzhaus und hochgradig energieautark ist für mich tatsächlich gelebte Wärmewende.
Okay.
Ja, um das geht's dann halt. Und um die Ergänzung eben Tiny House. Ja, also Immobil, was kann man mit was machen, wo ergänzen wir uns? Und wir haben ja wunderbare Schnittpunkte, Peter.
Also ganz deutlich, das muss man erstmal unseren Hörern erklären, woher kennen wir uns? Wir haben einen gemeinsamen Geschäftsfreund und Bekannten, den Steuergestalter Niklas Bienhöls, und wir haben gerade 4 Richtig. Tage gemeinsam in Traunstein ein Festival fast gehabt, das war ein Seminar eigentlich, wo du einen Vortrag gehalten hast, ich einen Vortrag, und wir gucken uns dann wirklich an und sagen, wir gehören zusammen. So, ja? Mhm. Also jetzt müssen wir natürlich unseren Hörern erstmal erklären, wie kommt das, weil du sprichst über Dinge, die zwar sprüchemäßig auch bei Tiny House existent sind, aber machen wir es mal ehrlich, nichts vor. Das Thema Tiny House und autark ist meistens nur so, das sind die Bauwagenkommunen, die irgendwie glauben, sie können da irgendwie eine Kerze anzünden und dann haben sie also kostenloses Licht oder ähnliches. Also das ist eine Diskussion, die ich ungern führe. Du bist im Immobilienbereich tätig. Und warum wir das Mobil und Immobil zusammenpacken, müssen wir gleich nochmal genauer erklären. Aber das Spannendste, was wir ja gemeinsam haben, ist steueroptimierte Systeme. Tu mir einen Gefallen. Was baut ihr? Ihr baut ja in Serie. Was baut ihr für Häuser? Und wieso ist das steuerlich interessant?
Ja, also wie gesagt, wir bauen hochgradig energieautarke Häuser und das im Bereich Qualitätssiegel nachhaltige Gebäude, also QNG. Das kommt aus dem Wachstumschancengesetz raus. Da hat dann der Gesetzgeber irgendwann 2023 gesagt, okay, lieber Bauherr, wenn du in diesem Level baust, ja, dann bekommst du einfach nochmal eine Sonderabschreibung von 5% dazu. Das heißt also, ersten Jahr sind es dann schon 10% Sonderabschreibung, beziehungsweise in den ersten 4 Jahren schon knapp 40% Abschreibung. Und das ist natürlich dann eine Sache, wo man sein Invest, seine Steuern relativ leicht in Vermögen umwandeln kann und so eben diesen Wohnungsbau nach vorne bringt. Weil ein Thema von mir ist ja immer, dass ich sage, okay, Rendite oder Kapital folgt immer der Rendite. Und wenn keine Rendite da ist, bekommen wir kein Kapital. Und wir beide, Peter, sind ja letztendlich im gleichen Segment unterwegs. Das heißt, wir sorgen dafür, dass Wohnungen zur Verfügung stehen, ja, mobil oder immobil, völlig egal. Aber wir haben tatsächlich ein großes Wohnungsproblem mit aktuell 1,4 Millionen fehlenden Wohnungen. Und da gehören eben alle Bereiche dazu, die nach oben zu bringen. Aber da sind wir in beiden Bereichen gleich unterwegs, Peter, du und ich. Wir beide sorgen dafür, dass das Kapital der Rendite folgt. Ja, weil sonst hätten wir kein Geld, Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Unser Ziel, Wohnraum zur Verfügung zu stellen, aber die Kapitalgeber brauchen wir eben dazu.
Aber jetzt mal ganz provokativ. Es pfeifen ja die Spatzen von den Dächern, dass die Bauwirtschaft am Boden liegt. Warum willst du uns erzählen, dass Bauwirtschaft was Gutes sein soll? Wo ist der Unterschied, den du praktizierst gegenüber dem Rest der Wirtschaft?
Ja, also sag mal so, da bin ich jetzt nicht allein. Der Holzbau an sich ist daran schuld, dass es natürlich nach oben geht. Also jetzt, wir sind ja auch völlig weit auseinander. Du bist irgendwo ganz oben am Norden, ich bin ziemlich ganz am Süden von Deutschland, also einmal quer durch.
Und wolltest nicht sagen, ich bin oben, du bist unten. Nein, also nicht, ja.
Nein. Also wir arbeiten gleichwertig, Peter, aber das ist regional, bist du natürlich sehr weit oben. Und es ist schon so, ich meine, die Bauwirtschaft ist am Ende, weiß ich nicht, ob das so ist. Es ist aber tatsächlich so, dass ich natürlich im Bereich Einfamilienhaus ist es sehr schwierig, dass sich Leute hier noch was leisten können. Muss man ganz klar sagen. Es ist im Bereich Stein auf Stein, es ist extrem schwierig, weil wir einfach Klimaschutzgesetze haben und wir haben letztendlich das Thema, dass wir 2045 klimaneutral sein müssen. Mhm. Ja, haben wir entschieden und da geht es hin, ob wir es schaffen oder nicht, müssen wir mal gucken. Aber das sind einfach die Themen, warum Bauen schwierig ist. Klimaschutz, ja, extrem schwierig in Stein. Ich muss Stein brennen, ich muss Zement brennen und so weiter. Und für den privaten Bauern natürlich schwierig, weil das Kapital, man braucht schon viel Geld, wenn man halt vernünftig bauen will. Ist schon so.
Du baust jetzt allerdings keine Einfamilienhäuser, sondern Mehrfamilienhäuser. Ich habe gesehen, du baust also in einer sehr geschickten Weise Apartments, viele kleine Apartments, um auch jetzt Fördervorteile zu bekommen. Was hat das damit auf sich?
Kann man natürlich so auch argumentieren, das ist schon so. Bei uns kommt es eigentlich so aus dem Clusterwohnen raus, weil wir natürlich je nach Bundesland, je nach Region, wo wir sind, unterschiedliche Wohnungsgrößen brauchen. Wir brauchen natürlich Wohnungen für Familie. Aber es ist natürlich schon so, dass die Haushalte immer kleiner werden. Also diese Single-Haushalte oder diese Zwei-Personen-Haushalte, die wachsen überproportional. Wir haben eine Geburtenrate von 1,34, also wir schaffen uns selber ab. Und damit brauchen wir natürlich auch die großen Wohnungen nicht. Mhm. Letztendlich haben wir das natürlich auch natürlich von der Gestaltung, von der finanziellen Gestaltung natürlich so gemacht, dass wir gesagt haben, okay, wir haben eine große Einheit, die unterteilen wir in kleinere Einheiten. Und durch die kleineren Einheiten können wir natürlich auch Fördermittel optimiert bauen in der Finanzierungskonstellation. Ich führe jetzt ein bisschen weit, wie es genau funktioniert, aber diese Konstellation führt natürlich dazu, dass wir die Projektzinsen runterkriegen. Und da sind wir wieder bei dem Spruch, ja, Kapital folgt immer der Rendite. Und bei einer Nullzinsphase war das kein Thema. Jetzt haben wir 4% und mehr. Da wird es natürlich schwieriger, das so zu gestalten, dass man es sich leisten kann.
Das ist beim Immobilienbereich bei 4% seid ihr in der Immobilienwelt. Wenn wir in der Mobilienwelt, wenn wir ein steueroptimiertes Investment für eine Tiny House Mobilie, das bewegtes Wirtschaftsgut haben, sind wir momentan mit unseren Bankenpartnern bei 4,8. Wir sind also gar nicht mehr so weit auseinander. Aber das, was du ja meinst, ist diese Förderung auch der KfW, der Kreditanstalt für Wiederaufbau, für EH40NH, die, ich glaube, 150.000 Euro zu 1,5% oder Steuer, oder bin ich da ganz falsch davor? Also an Finanzierung bekommen kannst.
Ja, also EH40NH, also für Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeitsklasse und dann nochmal QNG drauf, qualitätssicher nachhaltige Gebäude.
Okay.
Das heißt, da haben wir natürlich Möglichkeiten, günstige Kredite von der KfW zu bekommen für 150.000 Euro.
Ja.
Ich glaube, aktuell, also der letzte Stand, was ich hatte, war 1,7% für 10-Jähriges.
Okay.
Und wenn wir natürlich dann mit 1,7% finanzieren und mit 4% finanzieren, da sind wir natürlich, irgendwo kommen wir in den Projektzinsen dann irgendwo bei 2,5% raus. Und das ist natürlich dann schon eine Ansage, wo man sagen kann, okay, ich bin im Projektzins wieder unterhalb der Inflationsrate. Mhm. Ja, und dann macht es natürlich wieder richtig, dann macht das Thema mehr Spaß.
Das heißt, du baust aber jetzt Mehrfamilienhäuser, wenn ich da deinen Vortrag noch gut in Erinnerung habe, 2- bis 3-geschossig, dann mit einem zentralen Flur und Hauseingang, links und rechts dann entsprechend deine Wohnungen. Und das sind dann 8 bis 12 Wohneinheiten in einem Haus, oder?
8 bis 12 Wohneinheiten in einem Haus, richtig, je nach Lage. Also wir finden nicht höher wie 3 Geschosse, also Gebäudeklasse 3.
Okay.
Weil wir einfach auch ein ausgeklügeltes Energiesystem haben. Also dass das eben von der Energieerzeugung, vom Energieverbrauch, wir im Autarkiegrad sehr weit hochkommen. Also wie du vorhin schon gesagt hast, Autarkie ist natürlich so ein Thema. Wir kommen ungefähr auf 2/3 Autarkiegrad, 66% ungefähr. Und das kriegen wir natürlich nur über 3 Vollgeschosse hin. Sobald wir ein 4. Vollgeschoss drauf machen, haben wir 33% mehr Wohnfläche, aber eben immer noch die gleiche Dachfläche oben drauf. Also die Dachfläche brauchen wir jetzt natürlich bei uns ganz stark, um im Energiekonzept die Energie direkt von der Sonne direkt ins Haus reinzukriegen. Ja, und dann geht es nicht mehr auf.
Also die Diskussion kenne ich natürlich auch bei uns. Ich habe natürlich die Schwierigkeit bei kleinsten dünnen Wänden und kaum Dach irgendwo auch dann zumindest eher günstig hinzubekommen. Ich habe es bei entwicklungstechnisch auch mal versucht. Ich kann es grundsätzlich hinbekommen. Aber mit so einem Aufwand, dass ein Mikrohaus einfach sinnlos geworden ist, unabhängig davon, also die Autarkie bei Minihäusern, da brauchen wir gar nicht zu diskutieren. Es wird zwar gerne darüber geworben, aber das sind die Schwarzbauten, die man irgendwo auf die Wiese stellt, nicht die vernünftigen.
Weil ist natürlich auch so klar, wenn du baust ja immer nur für einen. Also das heißt, für einen Nutzer, ja, ob das jetzt einer so ein Pärchen ist oder so, ist ja egal. Aber du baust halt immer für einen Nutzer, wir bauen ja für mehrere Nutzer.
Richtig.
Und für uns ist es einfach wichtig, dass wir die Autarkie gerade so hoch als möglich hinkriegen. Schon allein deswegen, damit wir in die Pauschalvermietung reinkommen. Ja. Das heißt, Pauschalvermietung heißt, wir kommen aus der Heizkostenabrechnungsverordnung raus und vereinfachen dadurch das komplette Energiesystem und das komplette Abrechnungssystem, was finanziell einen riesen Unterschied macht. Und wir sind dann eben auch nicht mehr in dem Bereich Nebenkostenabrechnung drin. Ja, und das vereinfacht die laufenden Kosten, das vereinfacht die Handhabe mit den Mietern. Und ich brauche im Januar keine psychotherapeutische Begleitung mehr, wenn mich da auch ein Mieter anruft, weil die Nebenkostenabrechnung stimmt oder weil man nachzahlen muss oder sowas. Okay. Unsere Häuser brauchen so wenig Energie, da können die Energie verschwenden, wie sie wollen, weil viel Energie von wenig Verbrauch ist immer noch wenig.
Okay, das klingt unheimlich spannend. Wenn du so ein Mehrfamilienhaus jetzt einem Investor gibst, das ist ja nun kein privates Investment von jemandem, der ein Häusle bauen will für die Familie, sondern das ist ja immer eine kommerzielle Investition. Wo liegst du so nur vom Preislichen her, damit die Leute auch sagen, dass wir auch wirklich einen Unterschied zwischen der kleinen Immobilie vom Tiny House und der professionellen Immobilie bei dir haben?
Ja, ich weiß nicht, ob man das so vergleichen kann, weil es sind ja andere Quadratmeter.
Nee, soll man ja nicht, aber so grobe Richtung.
Ja. Aber so, wenn einer in so ein Mehrfamilienhaus investieren möchte, dann fängt es irgendwo bei 1,4 Millionen an und dann eben je nach Größe, je nach Stockwerk, dann eben vielleicht nochmal 1,8 Millionen oder sowas in der Größenordnung. Ja. Und aber immer, also klar, du hast vollkommen recht, Peter, es ist immer für Investoren.
Ja.
Na, der Hintergrund ist der, aber es ist bei dir ähnlich. Bei dir ist es gleich, du machst es auch nur für Investoren. Bei uns hat es den Hintergrund, dass wir natürlich die QNG-Abschreibung, also die steuerliche Abschreibung fürs Qualitätssiegel nachhaltige Gebäude, die gibt es nur, wenn ich diese Immobilie dem Wohnungsmarkt zur Verfügung stelle.
Ja, also keine Eigennutzung.
Nein, Eigennutzung ist komplett gesetzlich ausgeschlossen.
Ja.
Ja, aber bei dir ist es gleich. IAB, Investitionsabzugsbetrag, ist Eigennutzung.
Überhaupt
da
nicht.
Da musst du mir helfen.
Ganz kurz.
Eigennutzung ausgeschlossen.
Ja, ganz wichtiger Hinweis. Ich höre natürlich regelmäßig auch bei meinen Interessenten. Ja, ich möchte gerne in meiner Nähe dann ein Tiny House IAB Investment technisch. Und ich frage dann, ja, wofür? Ja, damit wir es auch selber nutzen können. Und ich sage, euren Steuerberater jagt ihr bitte mal vom Hof, weil es gibt bei mir in Norddeutschland einen schönen Spruch. Da heißt, Bier ist Bier und Schnaps ist Schnaps. Geschäft ist Geschäft und privat ist privat. Und das trennt man. Und dann fragen die mich immer, ja, aber ich habe doch das Recht. Du hast das Recht. Ja, klar. Aber es hilft nichts, dann hast du vielleicht 10, 15 Tage selber genutzt, dein Name steht drin und die Betriebsprüfung kommt und weißt du, was sie dann machen? Dann sagt der Betriebsprüfer, Augenblick mal, sie haben im Winter 100 Tage nicht vermietet. Sie wollen mir doch nicht erzählen, dass sie da nicht selber drin gewohnt haben. Können sie das Gegenteil beweisen? Beweis das Umkehr. Und dann fliegen die Leute auf die Nase und deswegen knallhart, auch bei unseren Konzepten, keine Eigennutzung, solange es gewerblich genutzt wird.
Mhm. Ja, ist bei uns tatsächlich auch so. 10 Jahre muss es dem Wohnungsmarkt zur Verfügung stehen. Mhm. Und wie gesagt, bei 1,4 Millionen Wohnungen macht das natürlich durchaus Sinn, dass wir dem Wohnungsmarkt hier was zur Verfügung stellen. Und nach 10 Jahren kann ich es auch selber nutzen. Das ist also kein Thema.
Die Frage ist, aber es gibt die 10 Jahre, kennt ja so mancher Immobilienbesitzer, dass er sagt, nach 10 Jahren kann ich es ja dann steuerfrei verkaufen. Ist das bei dir genau auch der Fall?
Ja.
Ja?
Richtig.
Okay.
Also Immobilien aktuell immer noch so nach 10 Jahren steuerfrei verkaufen oder natürlich, Peter, wenn du jetzt ein Grundstück im Bestand hast, das du möglicherweise schon 10 Jahre im Bestand hast oder länger, dann kannst du natürlich auch ein QNG-Haus draufbauen. Mhm. Und wenn du die steuerlichen Vorteile nicht nutzen möchtest, kannst du es sofort steuerfrei verkaufen.
Okay. Ja,
weil der steuerfreie Verkauf, der hängt immer am Grundstück, nicht am Gebäude.
Okay, ja. Ja,
und wenn das Grundstück eben schon 10 Jahre im Bestand ist, dann ist halt so, ne?
Ah ja, okay, einfach draufbauen und dann kann ich sofort verkaufen. Das ist spannend. Oh, das wusste ich auch noch nicht. Danke für den Hinweis. Also die Verbindung zwischen uns beiden ist ja eigentlich in einer kurz- und einer mittellangfristigen Version, während wir ja über bewegliche Wirtschaftsgüter sprechen, rückwirkend die Einkommensteuer mal anpassen über den Investitionsabzugsbetrag § 7g, gehst du die Schiene Immobilie, klassischen Wohnraum, aber auch gewerblich nutzen. Und da kann man eigentlich sagen, die Verbindung ist IAB mit QNG, oder?
Eigentlich schon, ja, weil es ist natürlich so, wenn du IAB machst auf dem Grundstück, zum Beispiel das Thema Mitarbeiterwohnen, was wir in Traunstein besprochen haben, dann baust du das kurzfristig drauf. 2 Jahre, 3 Jahre, 4 Jahre, 5 Jahre, zum Beispiel jetzt das gemeinsame Projekt, wo wir angehen mit dem Mitarbeiterwohnen für das Kreiskrankenhaus.
Ja.
Ja, Kreiskrankenhaus hat ein Riesenthema, kriegt das Personal nicht her, weil das Personal kommt nicht, weil das Personal nirgendwo wohnen kann.
Ja.
Ja, jetzt kann man natürlich kurzfristig sagen, okay, wir machen das jetzt über Tiny Häuser und IAB, dann können das Personal wohnen, kann da arbeiten im Kreiskrankenhaus und wenn es nach 2, 3, 4, 5, 6 Jahren verkauft wird, dann stehen die Grundstücke schon zur Verfügung für die Nachnutzung dann in dem Thema hochgradig energieautarke Häuser.
Das heißt, du brauchst ja sowieso eine gewisse Zeit lang vom Bauantrag bis zum Bau. Insofern würde das ja fast sogar passen. Erstmal kurzfristig und dann mittellangfristig kommst du dazu.
Genau. Ja. Richtig. Und so kriegen wir natürlich die Menschen, also die Mitarbeiter, ob das jetzt von irgendwelchen großen Firmen sind, Pflegebereich ein ganz großes Thema, Krankenhaus ein Riesenthema, ja, wie ich die Leute da reinkriege. Und so kriege ich die natürlich kurzfristig in Wohnen rein und kann dann langfristig natürlich ergänzen durch eine feste Immobilie, weil das Thema Tiny House kriege ich natürlich jetzt schneller umgesetzt als eine feste Immobilie. Da habe ich natürlich ein bisschen mehr Arbeit damit.
Das Ganze, du sprichst ein Thema Krankenhäuser, also jetzt Pflegekräfte an. Ich habe vor 5 Jahren ein Interview mit einem professionellen Recruiter aus Bayern geführt, dem Daniel Greil, der genau in diesen Markt hineingeht. Und als wir beide unten in Traunstein waren, habe ich ihn telefonisch wieder erreicht und gesagt, Daniel, ich habe jetzt eine Lösung. Da sagte du, ich habe ein Krankenhaus, ich habe ein Pflegeheim, ich habe eine Physiotherapie, sofort, sag Bescheid, was los ist. Das Thema ist für mich mittlerweile ein politisches Thema geworden, wo ich mittlerweile sage, Freunde, lass uns doch bei den letzten 200 Jahren mal zurückblicken, wer in Deutschland jemals Immobilien, also Wohneigentum geschaffen hat. Angefangen bei der Industrialisierung der Landflucht. Wer war das? Der Politiker? Nein, es waren die Unternehmen. Ja. Guck mal, zum Beispiel in Berlin gibt es ja Siemens, hat ein ganzer Stadtteil von einem Unternehmen gebaut. Und in den 30er Jahren nach der Weltwirtschaftskrise waren es wieder die Unternehmen nach dem Zweiten Weltkrieg. Und ich behaupte, seitdem unsere Regierung angefangen hat, sich in den Wohnungsbau einzumischen, seitdem geht es richtig schief. Ich möchte auch gerne mit dir gemeinsam die Fahne hochhalten und sagen, liebe Unternehmer, ihr seid diejenigen, die Wohnraum schafft. Macht das Ganze auch für euch Unternehmern und macht das steueroptimiert. Nutzt die Chancen, die jetzt also die Gesetze mit sich bringen. Aber glaubt ja nicht, dass die Politik irgendwas auf die Reihe kriegt.
Ja, genau, richtig. Ist leider so. Ja. Und Geld, also ich sage immer, Geld ist ja nicht der limitierende Faktor. Hat ja immer nur jemand anders meistens. Aber Geld in sich ist natürlich, in Deutschland muss man schon auch sagen, ist natürlich genügend Geld da. Man könnte viel machen, wenn es die richtigen Lösungen hat.
Ja.
Ja, und die richtigen Lösungen heißt ja immer, so wie du das machst oder wie wir das da machen, wie schaffe ich die Rendite so, dass ich einfach das Kapital zum Bauen kriege. In der Privatwirtschaft, in den Betrieben ist Geld für sowas vorhanden. Ja, gerade mit der Notwendigkeit Mitarbeiterwohnen sowieso und Mitarbeiterbindung.
Das wird ein Thema, das wird uns beiden alten Knacker, du bist ja nun also 8 Jahre jünger als ich, aber Entschuldigung, ich sage das mal höflich so, wird es sicherlich noch ein paar Jahre beschäftigen. Wolf, ja. Wir wollen es nicht zu lange machen. Unsere Hörer sind wahrscheinlich jetzt gerade auf dem Weg zur Arbeit, gerade im Büro angekommen. Ich darf ganz kurz, deine ganzen Links verpasse ich natürlich auch in den Shownotes. Du bist selber persönlich unter wolfprobst.de im Internet zu finden, wenn man viel über dich, über deine Veröffentlichung lesen möchte. Und dein Unternehmen ist Lena Haus. Und zwar Lena Haus dann auch mit Bindestrich. Lena-Haus.de. Genau. Wer mehr darüber wissen möchte, soll mal draufschauen. Okay?
Richtig. Ja. Super. Alles klar.
Du letzte Frage. Wir haben gesagt Nord und Süd, aber du produzierst auch bundesweit, oder wie machst du das?
Ja, wir arbeiten tatsächlich bundesweit. Wir arbeiten tatsächlich von ganz oben bis ganz unten durch. Ja, und für uns ist ja immer das, also wir produzieren ja vorne unsere beiden Holzbauwerken. Mhm. Und das heißt, wir bringen das fertige Haus mit. Ja, und dann wird es eben vor Ort aufgestellt, aber dadurch, dass wir natürlich nicht jeden Tag 800 Kilometer Anreise auf die Baustelle haben, geht es natürlich schon. Klar, das wird ein Stück wird fertig produziert, kommt hin, wird dann noch ausgebaut, 2-3 Monate und dann steht es.
Wolf, ganz, ganz herzlichen Dank. Es hat Spaß gebracht. Das war ein lockeres Gespräch. Wir sehen uns kurzfristig wieder und bis zum nächsten Mal. Drückt die Daumen. Alles Gute in den tiefen Süden.
Super, dann prima. Danke.
Okay, ja, alles klar. So, meine Tiny House-Enthusiasten, das war das Interview mit Wolf Probst. Und ihr werdet es ja im Rahmen meiner Podcast-Folgen immer deutlicher gesehen haben, dass alles in Richtung gewerbliche Nutzung hineingeht. Die private Nutzung liegt am Boden, egal ob ich kleine, mittlere oder große private Häuser bauen will. Und was mich jetzt ganz besonders fasziniert, ist diese Verquickung zwischen gewerblichen, mobilen Investitionen in IAB-Objekte und dann in mittel- bis langfristige Immobilien und obendrein steueroptimierten Lösungen. Also, verehrte Unternehmer, verehrte Investoren, ihr seid am Zuge, ihr seid die Zukunft unseres Landes. Kommt zu uns, sprecht mit dem Wolf Probst, aber auch gerne mit mir oder mit uns gerne gemeinsam. So, und jetzt solltet ihr unbedingt auch daran denken, in der Podcast-App auf den Knopf Folgen zu drücken, damit ihr regelmäßig informiert werdet, wenn ich eine neue Folge hochlade. Und das ist ja nun mittlerweile seit fast genau 6 Jahren alle 14 Tage jeden zweiten Montag 8 Uhr der Fall. Nein, nicht ganz. Gerade in diesem Sommer haben wir eine Folge mal ausgelassen, aber dafür haben wir in der Vergangenheit zwischendurch ein paar besondere Folgen eingebaut, sodass wir trotzdem wieder in der Regel sind. Und damit es bis zum Erscheinen der nächsten Folge euch nicht zu langweilig wird, fangt mal wieder vorne an. Ihr habt nur so viele Hintergrundinformationen in den 137 Folgen vor dieser, die sind alle spannend. Und vielleicht hört ihr euch meine marktwirtschaftlichen, meine politischen, meine sozialwirtschaftlichen Prognosen an und seht mal nach, ob das innerhalb der letzten Jahre tatsächlich realisiert worden ist oder ob ich völlig daneben lag. Und in diesem Sinne, bis zur nächsten Folge, euer Peter Pedersen.
Tiny House Podcast ist eine Produktion der Berufsakademie Mecklenburg-Vorpommern in Zusammenarbeit mit der Rolling Tiny House GmbH. Wenn Sie mehr zu den Tiny Houses wissen möchten oder in einem Mini-Haus einmal Probe wohnen wollen, dann schauen Sie doch einfach auf www.rolling-tiny-house.de.